beginne eine neue Serie. Das Thema ist der Heilige Geist. Hat 5 Lektionen, also übersichtlich, nicht wie bei Paulus, 20 Lektionen oder eine Bonuslektion, sondern nur 5. Erste Lektion ist heute der Heilige Geist in der Tora, den Propheten und Schriften. Nächste Lektion wird sein der Heilige Geist im Leben von des Messias. Dann die dritte Lektion wird sein, dass der Heilige Geist im Leben eines Christen. Dann die vierte Lektion wird sein, dass der Heilige Geist im Leben der Gemeinde. Und dann zum Abschluss dann 1. Korinther 12 bis 14, die Geistesgaben. Die hat der Oliver sehr ausführlich darüber gepredigt. Das wird aber sehr komprimiert sein. Das heißt, nicht so ausführlich wie Oliver, aber hoffentlich doch alles verständlich. Ja, heute der Heilige Geist in der Tora, in den Propheten, in den Schriften, also im Ketubim. Wer oder was ist der Heilige Geist? Darüber gibt es 2 verschiedene Meinungen. Manche Glaubensrichtungen, zum Beispiel manche Pfingstrichtungen, manchmal auch Zeugen Jehovas, Zeugen Jehovas sowieso garantiert, die lehren, dass der Heilige Geist eine besondere Kraft Gottes ist, aber nicht Gott selbst. Und die meisten Christen meinen, dass der Heilige Geist eine Person ist mit persönlichen Eigenschaften. Er ist Teil der Person Gottes. Warum diese Predigt? Es gibt Gemeinden, in denen über den Heiligen Geist entweder zu viel gepredigt wird, dass man denken könnte, dass der Heilige Geist und nicht Jesus, der Messias, im Mittelpunkt der Gemeinde wäre. Dann gibt es Gemeinden, wo nur ganz selten oder nie über den Heiligen Geist gepredigt wird. Weil sie mal früher vielleicht extrem charismatisch waren, sich umgedreht haben. Dann hält man lieber das Thema ein bisschen flach. Beides ist falsch. Die Lehre über den Heiligen Geist ist sehr wichtig und dabei ist es sehr wichtig, ausgewogen zu sein und das Wesen und sein Handeln nicht nur einseitig zu betrachten. Und dazu soll die Predigtserie über den Heiligen Geist beitragen. Jetzt das heutige Thema ist besonders von Bedeutung, weil ich möchte heute mal erklären, wie der Heilige Geist in der Zeit vor Jesus gewirkt hat und wie es da war, weil ich besuche so in der Woche ungefähr 3 bis 4 verschiedene Bibelkreise, alle in chinesischer Sprache. Und ich stelle immer wieder fest, dass man die Christen des Alten Testamentes sehr gut, oder die Gläubigen des Alten Testamentes sehr gut beurteilt aus der Sicht eines Christen von heute. Und dann auch manchmal kritische Anmerkungen macht. Oder meint, die Person ist gar nicht gut oder sowas, ja. Gestern auch schon sowas gehabt im Bibelkreis, es ist interessant. Wir können mit unserem heutigen Standard, den wir heute als Christen haben, im Heiligen Geist, in Christus, nicht unbedingt das nachvollziehen, was die Geschwister früher, oder nicht Geschwister, was die Menschen früher so erlebt haben und wie der Heilige Geist, welche Beziehung er zu ihnen hatte. Das ist ganz anders als heute. Aber dazu kommen wir zur dritten Lektion. Jetzt erst einmal Gottes Geist im Tanach, also im Alten Testament, in der Schöpfung. Da beginnt man von vorne. Wir schlagen auf 1. Buch Mose 1, 1 bis 4 oder Bereshit 1, 1 bis 4. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über den Tiefen und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass es Licht, und Gott sah das Licht und dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott, ich lese 5 Verse noch dazu, und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und so wurde Abend und es wurde Morgen ein Tag. Gottes Geist ist ein ewig existierendes Wesen. Er war dabei, als Gott im Anfang die Himmel und die Erde schuf. Und wenn wir uns diese 4 Verse mal genau ansehen, die 5 Verse mal genau ansehen, dann sehen wir, welche Rolle wer gespielt hat. Also, nachdem Gott die Himmel und die Erde erschaffen hatte, war alles ohne Inhalt und Form. Nicht? Also es war wüst und leer, ohne Inhalt und Form. Und manche Ausleger meinen, dass die Erde wüst und leer wurde und hier der Fall Satans einzuordnen wäre. Nun, das ist eine Meinung von einer bestimmten Brüdergemeinderichtung. Das ist meiner Meinung nach sehr starke Spekulation. Denn aus diesem Bibeltext kann man das nicht erkennen. Man kann aus diesem Bibeltext erkennen, dass im Anfang Gott Himmel und Erde schuf und nicht am Anfang. Im Anfang muss also an der Zeit, muss also noch, ist schlecht zu sagen jetzt, weil wir zeitlich begrenzt sind, ja, muss also noch vor der Zeit gewesen sein. Weshalb ja manche Geologen, auch manche christliche Geologen auch sagen, wieso finden wir andere Altersangaben in den Steinen oder in den aus der Materie, die den biblischen Berichten widersprechen. Nun, wenn die Erde in der Ewigkeit geschaffen ist, ist natürlich dann das Alter nicht mehr bestimmbar. Das ist ein Problem. Die Zeit im Anfang muss noch vorher Zeit gewesen sein. Die Zeit begann, nachdem Gott das Licht geschaffen hatte und das Abend und Morgen der erste Tag abgeschlossen war. Das fand übrigens am Sonntagabend in einer Woche vor 5780 Jahren statt. Da ist nämlich das jüdische Neujahr. Also nächsten Sonntagabend, wenn die Sonne untergeht, Rosh Hashanah, nicht, da taucht ein Apfel in eine Honiglösung. Und wünsche euch ein gutes neues Jahr. Das bedeutet, dass die Erschaffung der Himmel und der Erde in Ewigkeit stattfand oder stattfindet. Man kann es in unserer zeitlichen Vorstellung nicht erklären. Denn in der Ewigkeit ist immer jetzt. Die Information, dass Gott die Himmel und die Erde in der Ewigkeit schuf, finden wir auch an einer anderen Stelle im Psalm 78, Vers 69. Psalm 78, 69. Da heißt es: Er baute sein Heiligtum wie Himmelshöhen, wie die Erde, die er auf ewig gegründet hat. Er baute sein Heiligtum wie Himmelshöhen, wie die Erde, die er auf ewig gegründet hat. Zeugen Jehovas sagen das mal als Argument, dass die Erde ewig besteht und ewig bestehen muss. Nein, er hat sie auf ewig gegründet, das heißt, sie ist vorher entstanden, vor der Zeit. So verstehe ich das. Nachdem Gott von Anfang an, vor der Erschaffung des Lichtes Himmel und Erde gemacht hatte, wird berichtet, dass Finsternis über die Tiefe war. Was diese Tiefe war und wo sie sich befand, lässt sich nicht sagen. Niemand von uns war dabei und es gibt meines Wissens auch keine anderen Augenzeugen. Wasser muss also schon vor der Ewigkeit da gewesen sein, nicht? Dieses H2O mit diesem Dipol und so weiter, was dann eine sehr schöne Gitterstruktur gibt, wenn es friert, auch sonst eine Gitterstruktur hat, wenn es flüssig ist. Eine sehr faszinierende Flüssigkeit, muss von Anfang an da gewesen sein. Und dann gibt es hier in Vers 2 im 1. Mose 1 eine interessante Formulierung: Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Manche übersetzen das, der Geist Gottes brütete über den Wassern oder möglicherweise dachte sich die Schöpfung aus. Das heißt, wir haben Gott, der am Anfang die Erde schuf und dann den Heiligen Geist, der sich die Schöpfung ausdachte. Und wo sind die Wasser? Auf der Erde? Hat Gottes Geist einen Körper, dass er schweben kann? Gibt es also schon Schwerkraft? Das sind Fragen, die können wir hier gar nicht sicher klären, weil wir nicht dabei waren. Und Gott sagt das ganz klar, in Hiob, ich habe das in den letzten Tagen mal wieder gelesen, Hiob 38, die Verse 4 bis 7, da heißt das: Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mir mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als die Morgensterne miteinander jubelten und die Söhne Gottes jauchzten. Die Söhne Gottes jauchzen. Alle, auch Satan, hat mit gejubelt in der Zeit. Noch war er nicht gefallen, das kam später. Und das ist sehr, sehr interessant zu sehen. Wo warst du? Stellt Gott die Frage an Hiob. Wo warst du? Wir waren nicht da. Wir sind ein Dampf, wie Jakobus sagt. Wir sind nur vorübergehend da, durch den Sündenfall. Aber wir sind auch nur das, was Gott gemacht hat, wozu Gott uns gemacht hat, zu seinem Ebenbild. Das ist so, wie wenn wir vor einem Spiegel stehen, uns dreidimensionale Wesen dann plötzlich als zweidimensional wiedersehen. Ein Spiegelbild kann sein Original nicht erklären. Wo warst du? Wir erhalten also aus 1. Mose 1, Vers 1 bis 4 folgende Informationen. Erstens, im Anfang schuf Gott Himmel und die Erde, Vers 1. Gottes Geist schwebte über Wasser. Und dann kommen wir zum nächsten, was sehr interessant ist. Und Gott sprach. Es werde Licht und es wurde Licht, Vers 3. Also in Versen 1, 2 und 3 erkennen wir im Grunde schon, das kann man schon so vorsichtig sagen, dass ein vom Anfang an sprechender Gott da war, dessen Geist über den Wassern nachdachte, brütete, schwebte. Und Gottes Wort war von Anfang an da. Durch Gottes Wort wurde alles geschaffen, wie es in Johannes 1, Vers 3 heißt. Nach meinem Verständnis gab der Geist Gottes Informationen und Ideen zur Schöpfung, wie wir das in Hiob 33, 4 lesen können. Da heißt das, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Atem des Allmächtigen belebt mich. Der Geist Gottes war also unmittelbar an der Schöpfung beteiligt. Man liegt sicher nicht ganz falsch, wenn man hier in Versen 1 bis 4 bereits Gottes dreieiniges Geistwesen entdeckt. Zu Zeugen Jehovas würde ich sagen, die zum Beispiel sagen, dass Jesus der Erstgeborene, von Gott ist, der Erstgeborene der Menschen, würde ich sagen, naja, wann ist denn Jesus zur Welt gekommen? Nicht zu dem Zeitpunkt, wie die Zeugen es vermuten, sondern er war schon immer da, denn Gott hat immer gesprochen. Und wir sehen hier, der Geist machte, ich möchte mal sagen, den Plan, und Gott sprach. Und damit war das Wort da. Das heißt, der Geist und Gott und das Wort oder der Sohn Gottes sind nicht voneinander zu trennen. Es führt zu weit, das zu erklären, und lasst euch niemals auf Diskussionen über Dreieinigkeit ein, verstehen wir nicht. Wenn Zeugen Jehovas Dreieinigkeit gut erklären können oder ihre Theorie gut erklären können, schön, in dem Augenblick, wo ich Gott erklären kann, bin ich Gott. Nicht, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir hier stoppen, denn wir sehen, dass Gott ein dreieiniges Geistwesen ist. Der Geist Gottes ist keine Kraft, sondern eine aktive Person. So ganz verstehen können wir das nicht. Und wenn wir das versuchen, dann wird das nur dazu führen, dass wir uns verbotene Vorstellungen von Gott machen, die er nach dem Gesetz, nach dem zweiten Gebot, verboten sind, dass wir uns Vorstellungen von Gott machen. Erklären wir nicht, versuchen wir es gar nicht und sagen wir auch in evangelistischen Gesprächen gut, ruhig, verstehe ich nicht, dazu bin ich zu klein. Vom Heiligen Geist erfüllte Menschen in der Tora. Die Tora sind die fünf Bücher Mose, ist nicht nur das Gesetz, sondern eigentlich die Belehrung. Und ich stelle immer wieder fest in verschiedenen Gesprächen, wie die Tora eigentlich missverstanden wird. Ich habe letztens in einem Gespräch gehabt, da war eine Tagung von Leitern von Gemeinden, von Migrationshintergrund, dass Leute einfach denken, wir müssen sklavisch das Gesetz erfüllen. Es geht eigentlich darum, den Juden zu zeigen, den Israel zu zeigen, wie sollen sie denn leben? Und natürlich wird man dabei versagen, man wird dabei aber auch Fortschritte machen. Und darum geht es eigentlich. Es ist eine Belehrung, das Wort Gottes ist eine Belehrung. Jetzt sehen wir im Heiligen Geist erfüllte Menschen in der Tora. Jeder, der in Jesus Christus glaubt, ist im Heiligen Geist erfüllt. Aber das ist aber ein Thema späterer Lektionen. Gab es die Erfüllung mit dem Heiligen Geist im Volk Israel? So wie wir das heute erleben, finden wir es im Alten Testament nicht. Aber es gibt trotzdem einige Beispiele. Nehmen wir das erste Beispiel, Josef. 1. Mose 41, 38. Wo der Pharao ihn bezeichnet als jemand, in dem die Geister oder der Geist Gottes ist. Bei zweites Beispiel finden wir in 2. Mose 31, 1 bis 5, 35, 31, 30 bis 31, Bezaleel und Oholiab. Das waren die beiden, die die Stiftshütte und alles, was da dazugehörte, mitgebaut haben. Und dann finden wir in Josua, dass Josua den Geist Gottes hatte, in 4. Mose 27, 18 und 5. Mose 34, 9. Und dann finden wir den Geist Gottes im Leben von Daniel. Daniel 4, Vers 5 und 5, Vers 11. Das waren so einige Beispiele, die den Heiligen Geist hatten. Nicht alle Israeliten waren mit dem Heiligen Geist erfüllt. Es kann auch manchmal nicht festgestellt werden, ob die Erfüllung mit dem Geist Gottes dauerhaft war oder nur vorübergehend. Bei Bezalel und Oholiab, wer kennt die Namen? Leute, ihr kennt die Namen nicht? Also, Nachschulung. Die 5 Bücher Mose mal lesen. Für einen, der Jesus Christus noch nicht kennt, empfehle ich grundsätzlich, wenn man die Bibel lesen will, 1. Buch Mose, 2. Buch Mose, 5 Buch Mose. Da hat man die jüdischen Ideen. Dann Matthäus, Lukas, Apostelgeschichte, da kennt man die christlichen Ideen. Und da sollte man mal vom Anfang bis zum Ende durchgehen. Man sollte im Jahr einmal mindestens den Namen Bezalel und Oholiab gelesen haben. Mache ich Mut dazu. Wir lesen, dass hier die Erfüllung des Geistes zweckgebunden war. Ihre Erfüllung diente mit dem Geist Gottes, diente ausschließlich der Befähigung, die Stiftshütte so einzurichten, wie Gott sie Mose auf dem Berg Horeb gezeigt hatte. Nach Abschluss der Baumaßnahmen bei der Errichtung der Stiftshütte war die Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht mehr erforderlich. Dann sehen wir im 4. Mose 11, 25. 24, Moment. Ist das jetzt richtig oder bin ich jetzt zu weit? Nee, ist anders. Also, bevor ich dazu komme, erst einmal, Mose hatte auch den Geist Gottes. Aber er war nicht in ihm drin, er war auf ihm. Und das ist der Unterschied, den Heiligen Geist in uns drin haben, versiegelt zu sein, oder den Heiligen Geist auf ihm haben. Wer den Heiligen Geist auf sich hat, macht natürlich manche Dinge, die ein Christ so nicht machen würde. Vielleicht. Nicht deswegen vorsichtig in der Beurteilung der alttestamentlichen Leute. 4. Mose 11, Vers 25, genau. Erstmal das. 11, 25. Da heißt das: Der Herr kam in der Wolke herab und redete zu ihm, zu Mose. Ich lese mal Vers 24. Da ging Mose hinaus, redete zum Herrn die Worte des zum Volk die Worte des Herrn. Es versammelte 70 Männer aus dem Ältesten des Volkes und stellte sie rings um das Zelt auf. Und der Herr kam in der Wolke herab und redete zu ihnen und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf 70 Männer, die Ältesten. Und es geschah, sobald der Geist auf sie kam, weissagten sie. Diese Männer wurden, der Heilige Geist kam auf sie, letztlich durch den Heiligen Geist befähigt, das Volk als Richter mit zu regieren und Mose zu helfen. Und der Geist, der auf Mose war, von dem nahm er und gab ihn den anderen. Der Magier Biliam, der von Barak, den König von Moab, gerufen wurde, Israel in der Wüste zu verfluchen, war sicher nicht vom Heiligen Geist erfüllt. Kennt ihr die Geschichte? Als er Israel verfluchen wollte, kam der Geist Gottes auf ihn, damit er nur redete, was Gott ihm zu reden erlaubte. Das sehen wir in 4. Mose 24, 2 bis 5. Sogar auf Nichtgläubige kam der Heilige Geist da nicht. Er war ja nicht an den Ewigen gläubig. Er benutzte ihn für Zauberkräfte, für seine Zauberei, aber nicht um ihm zu folgen. Und Biliam erhob seine Augen und sah Israel gelagert vor den Stämmen. Und der Geist Gottes kam über ihn und sprach, und es begann sein Spruch: So spricht Biliam, der Sohn Beors. Er spricht, der Mann mit geöffneten Augen. Er spricht, der die Worte Gottes hört und das Gesicht des Allmächtigen sieht, der niederfällt vor enthüllten Augen. Das heißt, dieser Mann, der Geist Gottes kam in dem Augenblick über ihn, wo er fluchen sollte. Er konnte gar nicht fluchen. Er hatte keine Wahl. Er musste zum Volk Israel das sagen, was Gott gesagt hat. Er musste Israel segnen, ob er wollte oder nicht. Und Gottes Geist kontrollierte ihn so, dass er nicht anders konnte, außer Israel zu segnen. Da sehen wir, wie Gottes Geist damals gewirkt hat. Ja, Israel hatte seine lange Geschichte bevor der Messias kam, eine leidvolle Geschichte gehabt, bedingt dadurch, dass sie immer wieder unfähig waren, Gott zu folgen, Gottes Gebote zu halten und immer wieder untreu waren und andere Götzen verehrte. Und Gott wusste, dass das Gesetz, das er Israel gegeben hatte, auf der einen Seite vollkommen ist, auf der anderen Seite aber von sündigen Menschen nicht eingehalten werden kann. Und wer meint, dass die Juden die Mentalität haben, sie müssen alle Gesetze befolgen, da kann ich euch beruhigen, das haben wir so nicht, denn ich bin keine Frau, ich brauche die Frauengesetze nicht. Es gibt, ich bin kein Priester, ich brauche die Priestergesetze nicht, da fällt schon eine ganze Menge raus. Ich habe letztens einem Bruder gesagt, du bist ein gläubiger Christ und als gläubiger Christ hältst du mal ungefähr so 30 Gebote, ohne es so genau zu beachten, wobei du eigentlich die Gebote nicht hältst, sondern nicht gegen sie verstößt, das ist was anderes. Ja, denn ich muss mich nicht anstrengen, jemanden zu ermorden. Ich habe keine Waffe dabei, ich schaff's nicht. Ja, also das Gesetz ist eigentlich eine Richtlinie, wie man leben soll. Und er hat mir dann gesagt, er hat dann auch aus der Kirchengeschichte erzählt, könnte es sein, dass viele Christen das Gesetz so verstehen, wie der römische Kaiser sein Gesetz verstanden hat, der ja die römische Staatsreligion gegründet hat, dass man unbedingt jede Gesetze erfüllen muss. Es gibt ein sehr schönes Buch, Wie werde ich Jude und ja, wenn ja, warum? Von einem Verwandten von Wolf Biermann. Das ist ein Sohn von Wolf Biermann sogar, genau. Ja, ich habe den Namen jetzt vergessen. Der ist mit Havemann und Biermann, ich weiß nicht, wie der Name so heißt. Ich habe das Buch mitgebracht vor einigen Jahren. Da hat ein Rabbiner zu ihm gesagt, was du willst, deine Küche koscher machen, dann fang erst mal an, kein Schweinefleisch zu essen. Das ist schon ein großer Fortschritt. Dann machst du das Nächste. Und wir wollen uns nicht überfordern. Wir machen das nach und nach und nach. Und so ist es eigentlich im Gesetz gedacht. Lerne und wachse. Das war die Idee. Warum? Weil der Mensch das Gesetz nicht einhalten kann. Und das steht ja sogar im Gesetz drin. Nicht, das wissen die wenigsten, die Leute, die denken, dass die Juden das Gesetz halten müssen. Es gibt etwas ganz, ganz Tröstliches, was im Gesetz steht. Da steht, das sagt Gott in 5. Mose 4, 29, Vers 3. Aber der Herr hat euch bis zum heutigen Tage weder ein Herz gegeben zu erkennen, noch Augen zu sehen, noch Ohren zu hören. Aha. Israel hat ein Problem mit dem Gesetz, weil Gott Israel noch nicht ein Herz gegeben hat, ihn zu erkennen, ihm zu gehorchen und nach seinen Anweisungen zu handeln. Das ist doch interessant, nicht? Die Erwählung des Volkes Israels zu Gottes Volk veränderte nicht viel am einzelnen Israeliten. Er blieb so, wie die Menschheit seit dem Sündenfall war. Erwählung macht den Menschen noch nicht neu. Erwählung macht den Menschen noch nicht vollkommen. Im 1. Mose 1, Vers 8, im 1. Mose 8, Vers 21 lesen wir, nachdem Noah das Opfer gebracht hatte, der Herr roch den wohlgefälligen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen oder Menschen wählen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend auf. Nicht noch einmal will ich das alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Das heißt, Gott weiß, dass Menschen sündig sind. Und Gott hat sein Volk nicht erwählt, weil sie besonders gut waren und besonders gerecht waren oder gut im Vergleich zu anderen Nationen. Nicht, es gibt so diese jüdische Legende, wonach Gott wie ein Handelsvertreter durch die Nationen ging und sagte, wer möchte meine Tora haben? Und alle Nationen haben Ausreden gehabt, sie wollten die Tora nicht haben. Und Israel hat Ja gesagt und hat die Tora bekommen. Das ist nette Geschichte, aber nicht wahr. Wir sehen, warum Gott Israel erwählt hat, ist nicht, weil sie jetzt freiwillig die Tora angenommen haben, sondern das sehen wir in 5. Mose 7, 6 bis 8. Denn du bist dem Herrn, dein Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumvolk gehörst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, die der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste von allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und euch erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Weil Gott Israel geliebt hat, darum hat er sie erwählt, nicht weil sie besser waren. Und darum hat er ihnen die Tora gegeben, damit sie letztlich lernen, ihm zu folgen. Man kann von Anfang an das Gesetz nicht vollständig als Block verstehen, das alle sofort verstehen müssen. Nein, es ist ein Lernfortschritt. Und wenn man jüdische Webseiten ansieht, die, ich möchte mal so fast sagen, evangelikal Richtung sind, also bibeltreue Richtung sind, ja, dann sieht man immer die Aufforderung, die Ermutigung, mach dir keine Gedanken, du hast es versagt, es gibt dafür Vergebung, aber wachse, entwickel dich weiter und lerne weiter. Und so ist eigentlich die ursprüngliche Idee des Judentums im Umgang mit dem Gesetz. Denn, wie es im 5. Mose 30, Vers 6 heißt, der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herr, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und dass du am Leben bleibst. Das scheint ein Widerspruch zu sein zu 5. Mose 4, Vers 6. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von all deinen Kräften. Und dann, hier heißt es dann, und der Herr wird dein Herz beschneiden, damit du deinen Gott liebst von ganzem Herzen, von ganzer Seele und am Leben bleibst. Und das ist eine ganz interessante Sache, dass das noch kommt. Diese Beschneidung des Herzens kommt noch. Das heißt, für die gläubigen Israeliten in der Wüste, der Heilige Geist war auf ihnen, nicht in ihnen, nur bei einigen Leuten in ihnen vorübergehend, damit sie die Stiftshütte bauen konnten. Und es ist im Gesetz ganz klar geschrieben, es kommt noch was. Es ist noch nicht vollkommen alles da. Kommen wir zu dem nächsten Thema, der Geist Gottes in den Propheten. In der hebräischen Bibel gehören die Bücher Joshua, Richter, Samuel und Könige zu den Prophetenbüchern, zu den prophetischen Büchern. In keinen der in den Prophetenbüchern handelnden Personen wohnte der Heilige Geist in der Weise, wie er in einem Christen wohnt. Deswegen ist es so überraschend, dass in Hebräer 11 Glaubenshelden geschrieben sind, die eigentlich sonst ein ganz schräges Leben geführt haben, was unsere christliche Moral angeht. Nehmen wir zum Beispiel Simson oder Gideon, nicht, der auch dann einen Götzendienst wieder eingeführt hat, in einer gewissen Softform, aber immerhin. Helden, die hatten den Heiligen Geist auf sich, aber nicht in sich. Und das zeigt auch dann in der dritten Lektion, welche Verantwortung wir haben, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben. Ihr dürft gespannt sein. Ich weiß noch nicht, wann das kommt. Irgendwann kommt das. Dennoch wirkte der Heilige Geist in ihrem Leben, da sie taten, wozu Gottes Geist sie leitete. Im 2. Petrus 1, Vers 21 finden wir einen Hinweis über Gottes Prophezeiung, die er gibt. 2. Petrus 1, 21. Da heißt es, niemals wurde eine Weissagung durch die Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten die Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Nach Hebräer 1, Vers 1 hat Gott vielfältig und auf vielerlei Weise durch die Propheten zu den Israeliten gesprochen, getrieben vom Heiligen Geist. Dann sehen wir den Heiligen Geist im Buch der Richter. Im Buch der Richter lesen wir immer wieder im Zusammenhang des Handelns des Geistes Gottes und den Zusammenhang des Handelns des Geistes Gottes und des Wirken der Richter. Immer wenn man liest, dass Gottes Geist über die Richter kam, taten sie das, was sie tun sollten. Beispiele. Richter 3, 9 bis 10. Über Otniel kam der Geist des Herrn, danach befreite er und richtete Israel. Dann Richter 3, Vers 15, Gott erweckte Ehud als Richter, gab ihm seinen Geist. Dann, dritter Beispiel, Richter 6, Vers 34, vor dem Angriff gegen die Midianiter kam der Geist Gottes über Gideon. Vorher nicht und nachher nicht, in dem Augenblick. Und dann Richter 11, Vers 29, der vierte Richter, über Jephtha kam der Geist des Herrn. Und dann, das fünfte Beispiel, Simson wurde immer wieder vom Geist Gottes getrieben, sehen wir in Richter 13, 25, 14, 6 bis 19, 15, 14 und 19. viele Beispiele, wo im Buch der Richter der Geist auf sie kam und dann schlugen sie zu. Gemeinsam ist allen, dass der Geist Gottes über die jeweiligen Personen kam, ihnen Kraft und Auftrag und Vollmacht für ihre Dienste gab an seinem Volk. David und Saul. War gestern sehr interessant im Studentenbibelkreis, hier unten im Jugendraum, chinesisches Bibelstudium über Unterschied David und Saul. Erste Buch Samuel. Nun, das Volk forderte von Samuel einen König. Dazu mag beigetragen haben, dass die Söhne des Richters Samuel nicht dem Weg Samuels folgten, sondern korrupt waren. Jetzt haben wir vor einigen Wochen diskutiert im Bibelkreis, war es jetzt falsch, war es jetzt Sünde? Nun, es kann sein, dass der Zeitpunkt nicht der richtige war, den Gott gedacht hat, aber es gibt tatsächlich im Gesetz ein Gesetz für den König. Was muss der König tun? Zuerst einmal eine Abschrift der ganzen Tora anfertigen. Er muss sich die ganze Tora abschreiben. Das steht im Gesetz des Königs drin. Israel forderte deshalb einen König von Samuel, weil erstens seine Söhne korrupt waren, zweitens, weil Israel sich nicht von den anderen Nationen unterscheiden wollte. Sie wollten der Erwählung Gottes irgendwie entkommen. Und das finden wir in 1. Samuel 8, Vers 5, diese sehr schöne Begründung. 1. Samuel 8, Vers 5. Und sie sagten zu ihm, zu Samuel, siehe, du bist alt geworden, deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen, und setze doch einen König über uns, damit er über uns Richter sei, wie es bei allen Nationen ist. Gott war vorher der König und jetzt sollte es ein anderer werden. Als Gott Samuel zeigte, dass Saul, der Sohn von Kisch aus dem Stamm Benjamin, der König Israels werden sollte, bereitete er alles vor, um die Königsherrschaft Sauls vorzubereiten. Nachdem Saul zum König gesalbt wurde, sollte eine Person vom Propheten aussuchen. Diese suchte er dann auf und dort sollte er, so verkündigte Samuel, ein neuer Mensch werden. Und in 1. Samuel 10, 5 bis 6, 9 bis 10, fiel der Geist Gottes über Saul. Er kam nicht in das Herz von Saul, sondern nur über ihn. Dadurch, dass der Geist Gottes nur über ihn kam und nicht in ihn hinein, konnte der Geist Gottes auch wieder weggehen. Als Saul nämlich Gott ungehorsam war, und das begann damit, dass er eigenmächtig ein Opfer brachte und sich von ihm abgewandt hatte, ist es auch geschehen, dass Gott ihn verworfen hatte. Sehen wir in 1. Mose 15, 18 bis 23. Weil Gottes Geist nicht mehr mit Saul war, kamen andere Geister, die ihn quälten. Das sehen wir in 1. Samuel 16, Vers 14. Manche Stellen lese ich hier nicht, aus zeitlichen Gründen. Da heißt es, aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. David wurde mehrfach Zeuge davon, wie Saul unter diesen bösen Geistern litt. Und dann Vers 17. Und Saul sagte seit Nächten, seht euch nach einem Mann für mich um, der gut spielen kann und bringt ihn zu mir. Und dann 23, und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, nahm David Zither und spielte darauf mit seiner Hand und Saul fand Erleichterung und es ging ihm besser und der böse Geist wich von ihm. Die bösen Geister hatten auch David in Gefahr gebracht, sodass er fast von Saul getötet wurde, wie wir in Kapitel 18 9 bis 12 lesen. David erlebte, wie Saul fiel und wie Gottes Geist ihn verließ. Er muss zutiefst erschrocken darüber gewesen sein, denn als David als König schwer sündigte, wir kennen von David eigentlich nur zwei bedeutende Geschichten, die in der Bibel überliefert sind. Das ist die David und Goliath, die Schlacht, und dann die Sünde mit Bathseba. Als David seine Sünde bekannte und dann um Vergebung bat, hat er eine besondere Bitte an Gott gerichtet, seinen Bußpsalm, das ist Psalm 51, in den Versen 14 bis 15. Da sagt er, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Lehren will ich die von dir abgefallenen deine Wege und die Sünd, dass die Sünder zu dir umkehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils. Und so wird meine Zunge deine Lippen preisen. Moment. Ja, bis dahin. Ich habe mich an die falsche Stelle gelesen. Die Verse geht vorher noch. 14. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir Gott ein neues Herz und erneuere mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und der Geist deiner Heiligkeit, und die Geist deiner Herrlichkeit nimm nicht von mir. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, den Geist deiner Herrlichkeit nimm nicht von mir. Und das ist das, was er erbat, dass Gott ihm seinen Geist nicht wegnimmt. Denn David war sich der Gefahr gewusst, dass es ihn ähnlich ergehen könnte wie sein Vorgänger Saul. Was ist der Unterschied, haben wir gestern besprochen, zwischen Saul und David? Saul hat gesündigt und als Samuel ihm gesagt hatte, du hast gesündigt, sagte er, ja, ich habe gesündigt, aber. Als Nathan David ansprach, sagte er, ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt, aber heißt eigentlich nicht. Ja, und er bat also Gott inständig, nachdem er gesehen hat, wie Saul von bösen Geistern gequält wurde, dass der Heilige Geist nicht von ihm abgezogen werden würde und er wie Saul gequält werden würde. Darum bat er darum. Und wenn Israel sündigte und nicht zu Gott umkehrte, wie David tat, dann führt es zu Folgendem. Jesaja 63, die Verse 8 bis 10. Jesaja 63, 8 bis 10. So, hier. Und er sprach, fürwahr, mein Volk sind sie, Söhne, die nicht trügerisch wandeln. Und er wurde ihnen zum Retter. Ja. Ich habe ein bisschen Probleme mit Lesen zurzeit. Also fürwahr, mein Volk sind sie, Söhne, die nicht trügerisch handeln werden. Und er wurde ihnen zu Retter und all ihrer Not, nicht Boten noch Engel. Er selbst hat sich über sie erbarmt. In seiner Liebe und seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Und er hob sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit. Sie aber sind widerspenstig gewesen und haben den Heiligen Geist betrübt. Da wandelte er sich ihnen zum Feind, er kämpfte gegen sie. Wenn Israel sündigte und nicht zu Gott umkehrte, wie David es tat, dann sündigte Israel, der sein Volk vorher errettet hatte, und sie haben den Heiligen Geist betrübt. Zeuge Jehovas habe ich gefragt, wenn der Geist Gottes nur eine Kraft ist, wie kann man eine Kraft betrüben? Also wenn ich meinen Lichtschalter einschalte, ist der Stromkreis, glaube ich, geschlossen, aber nicht betrübt. Verstehe ich so, ja? Oder wenn ich Wasserenergie verwende, dann ist das Wasser nicht zu betrüben. Ich kann es trüben, wenn ich es schmutzig mache, aber es ist eigentlich nicht betrübt. Betrübt ist eigentlich ein emotionaler Ausdruck für das, man ist nicht so ganz zufrieden mit der Person, die einen betrübt oder ärgert, ja? Und wenn ich den Heiligen Geist betrüben kann, das ist auch die Stelle, die wir im Epheser 4, Vers 30 finden, dass Paulus hier die Gläubigen auffordert, den Heiligen Geist nicht zu betrüben. Und die Tatsache, dass man den Heiligen Geist betrüben kann, zeigt, dass der Heilige Geist eine Person sein muss. Eine unpersönliche Kraft kann man nicht betrüben. Und Gott hat also selber in der Zeit des Alten Testamentes mit Israel durch den Heiligen Geist die Priester, Könige und Propheten geleitet, solange sie ihn nicht betrübt haben. Es gibt zwei verschiedene Verheißungen über die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wie gesagt, das sind Verheißungen, die Gott Israel gegeben hatte, die teilweise, also die bei uns in Christus schon erfüllt sind. Das ist in Hesekiel 36, Vers 26 bis 28. Und ich werde euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euer Inneres geben und werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meiner Ordnung lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Die Verheißung ist eng gebunden mit dem neuen Bund, den Gott Israel in Jeremia 31 bis 34 verheißen hat. Hier wird auch davon berichtet, dass die Israeliten ein neues Herz bekommen würden. Damit wird das erfüllt, was wir bereits gelesen haben im 5. Mose 30, Vers 6, dass Gott Israel versprochen hat, dass er ihnen ein neues Herz gibt, ein Herz gibt, was Gott versteht und ihr Herz beschneidet, damit sie vor Gott tun, was Gott von ihnen verlangt, damit sie tun, ohne es letztlich ohne großen Aufwand. Denn wenn ein Geist in uns wohnt, der uns das tun lässt, dann fällt es uns wesentlich leichter, als wenn wir irgendwelche Gesetze genau erstmal studieren müssen und befolgen müssen. Die zweite Verheißung gilt für alle Nationen. Die hat Gott durch Joel versprochen, dass er seinen Geist über alle Nationen ausgießen würde. Joel 3, 1 bis 5, da heißt es: Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und selbst über die Knechte und Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Und die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr gesprochen hat, und unter den übrig gebliebenen, die der Herr berufen wird. Das ist eine Verheißung, die Gott Israel gibt. Nun, wann ist der Tag des Herrn? Rosh Hashanah ist das Haupt des Jahres und gleichzeitig Tag des Gerichtes über alle Nationen und über Israel. Oder umgekehrt, über Israel und über alle Nationen. Daniel 7 wird dieser Tag beschrieben. Und jedes Mal, wenn Neujahr kommt, dann gibt es kein Feuerwerk in Israel. Das ist das einzige Land, was kein Feuerwerk macht zum Neujahr, sondern da ist man still und betet. Und da beginnt ein 10-tägige Bußzeit bis zum Yom Kippur und dann 4 Tage später das Sukkot-Laubhüttenfest. Wann wird der Geist Gottes aufgegossen auf alles Fleisch? Am Tag des Herrn. Kommt also noch. Ist nur zu Teil erfüllt. Ist der Heilige Geist bereits ausgegossen? Ja und nein. Der Heilige Geist ist ausgegossen, ja, auf die Jünger Jesu, Apostelgeschichte 2. Jeder, der in Jesus Christus glaubt, bekommt den Heiligen Geist. Nein, der Heilige Geist ist noch nicht ganz ausgegossen, denn der neue Bund, den Gott Israel versprochen hat, ist noch nicht in Kraft. Israel ist noch nicht eingetreten. Israel hat noch kein neues Herz und noch keinen Geist bekommen, wie es in Hesekiel 36 steht. Der Geist Gottes ist noch nicht über alles Fleisch gekommen. Dafür gibt es noch so viele Nichtgläubige. Denn das Reich Gottes ist noch nicht da, in dem alle Menschen vom Heiligen Geist erfüllt sein werden. Ich fasse die erste Lektion zusammen. Im Alten Testament findet man über den Heiligen Geist folgende Informationen. Der Heilige Geist war erstens schon immer da und an der Schöpfung beteiligt. Zweitens, Gott gab seinen Geist Israeliten, die er besonders gebrauchen wollte. Drittens, der Heilige Geist ist eine Person, denn er hat persönliche Eigenschaften, er kann betrübt werden. Viertens, mit dem Geist Gottes wurden nur wenige Menschen vorübergehend erfüllt. Meist kam der Geist nur unmittelbar zu einem bestimmten Zweck auf die Menschen und verließ sie danach wieder. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wovon im Neuen Testament berichtet wird, gab es zu dieser Zeit noch nicht. Nächste Lektion wird sein, der Heilige Geist im Leben des Messias. Auf den Punkt der Erfüllung mit dem Heiligen Geist kommen wir dann in der dritten Lektion. Beten wir zum Schluss. Himmlischer Vater, danke für, dass du immer aktiv warst durch deinen Geist, immer auch dein Volk geleitet hast durch deinen Geist und dass du deinen Geist immer wieder gegeben hast, damit Propheten, Priester, Könige, Richter richtig und weise entscheiden konnten. Und ich danke dafür, dass wir heute viel, viel mehr haben, dass wir heute viel mehr haben in dir, dass du in uns wohnst, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind und dass du uns auch damit auch eine viel größere Verantwortung gegeben hast. Danke dafür, dass du das langsam in dein Volk Israel aufgebaut hast, dass du das Gesetz gegeben hast, dass du gesagt hast, dass du noch eines Tages mehr geben wirst und dass wir jetzt schon mehr haben. Im Namen Jesu bete ich. Amen. So noch ein kleiner Hinweis. Es gibt am 6. Dezember den Gebetstag für chinesische Gemeinden. Ich habe schon die ersten Exemplare der Gebetshefte hier. Wer welche haben will, kann sich bei mir melden.